wenn Christus dein höchstes Gut ist. So habe ich die Predigt überschrieben und es geht heute um Psalm 16. Ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Es ist eines der Verse, die in meiner Bibel unterstrichen sind. Es ist so eine starke Aussage, nicht wahr? Und wir können doch mit David da alle einstimmen, oder? Ist es so, dass es für uns kein Glück gibt außer Gott? Ja, es gibt bestimmt Momente, so kenne ich es aus meinem Leben und ich denke, es geht euch ähnlich, wo wir es so wahrnehmen. Aber auch viele andere Momente, wo wir unser Glück woanders suchen, nicht wahr? War das bei David anders? Es handelt sich bei diesem Psalm um ein Miktam, so steht es wahrscheinlich in den meisten Bibeln bei euch oben. Und diese Bezeichnung kann mit goldenem Schmuckstück, deswegen übersetzt es Luther mit goldenem Kleinod, oder auch verborgenes Geheimnis übersetzt werden. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt beide Möglichkeiten zusammennehmen, ergibt sich daraus der Psalm von dem köstlichen Geheimnis. Und wie schon letzte Woche erwähnt, ist es auch bei diesem Psalm wichtig, dass wir ihn von Christus aus lesen. Und das ist jetzt keine neue Idee, denn Petrus, der zitiert einen großen Teil dieses Psalms in seiner Pfingstpredigt, wo er eben durch den Geist Gottes geleitet diesen Psalm auf Christus anwendet. Bei der Vorbereitung dieser Predigt hat mich die Auslegung von Spurgeon sehr inspiriert und ich möchte von daher auch seine Einteilung des Psalms übernehmen. Er hat ihn in 4 Teile geteilt, obwohl es bei diesem Psalm auch nicht ganz so einfach ist, weil er doch sehr zusammenhängend ist. Der erste Predigtpunkt heißt Jesu Glaubensgebet. Der zweite Jesu Bekenntnis des Glaubens an seinen Vater allein. Der dritte der gegenwärtige Friede des Glaubens. Und der vierte Punkt die frohe Zuversicht für die Zukunft. Jesu Glaubensgebet. Wir lesen den Vers 1. Ein Miktam von David. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Obwohl Jesus ganz Mensch, aber auch ganz Gott war, verließ er sich nicht auf seine Kraft. Er wendet sich an seinen Vater und spricht, bewahre du mich, mein Vater. Er liefert sich ganz seinem Vater aus, wenn er sagt, denn ich berge mich, denn ich verstecke mich bei dir. Jesus setzt in der Bewahrung sein Vertrauen nicht auf sich, sondern ganz allein auf seinen Vater, auf Gott. Wir finden eine Situation in Johannes 12, 27. Da sieht Jesus, was auf ihn zukommt und er betet, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Und der Hebräerbriefschreiber, der greift das auf und bezeugt in Hebräer 5, Vers 7. Er, also Christus, hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte und hat auch Erhörung gefunden und ist aus seiner Angst befreit worden. Und als Jesus kurz vor seinem Kreuzestod zu seinem Vater betet für seine Jünger in Johannes 17, da befiehlt er seine Jünger dem Schutz seines Vaters an, weil er erlebt hat, wie der Vater ihn geschützt hat, befiehlt Jesus seine Jünger dem Schutz seines Vaters an. Und es heißt in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und daher kann Judas in seinem Brief diesen wunderbaren Segen zum Schluss aussprechen. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig hinstellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Das sind die Verse 24 bis 25. Christus, der uns den Weg in den Himmel gebahnt hat, der uns vorausgegangen ist, hat uns gezeigt, dass sein Vater imstande war, ihn in allen Anfechtungen des Teufels, der Feinde, der Schwachheiten und Herausforderungen vollkommen zu bewahren. An Jesus hat Gott ein Exempel gesetzt. Gott, der Vater, hat uns in Jesus gezeigt, wozu er in der Lage ist, wenn es um Bewahrung geht. Durch Jesus bewahrt uns Gott, der Vater ebenfalls in vollkommener Weise. Das heißt nicht, dass wir wie Jesus fehlerlos sein werden, sondern dass der Vater uns durch Jesus Christus anschaut, als solche, die in Jesus sicher und vollkommen sind, gerechtfertigt und erlöst. So Gott, der Vater, der hat Jesus in vollkommener Weise bewahrt. Und diese Bewahrung können wir jetzt in Jesus erfahren, wenn wir in ihm geborgen sind. Und so heißt es eben auch in Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben. Mit anderen Worten, euer altes Leben, euer alte in der Identität ist gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr seid jetzt in Christus versteckt, umgeben von ihm in seinem Schutz. Und was heißt das für uns? Es heißt, dass wir die Bewahrung und Sicherheit nicht bei uns selbst oder bei Menschen suchen. Wenn wir es tun, wird Unsicherheit und Angst uns das ganze Leben verfolgen. Vertraue dich in allen Dingen alleine deinem Herrn Jesus an. Verkrieche dich bei ihm und die Angst muss weichen. Kommen wir zum Punkt 2, Jesu Bekenntnis des Glaubens an seinen Vater alleine. Das sind die Verse 2 bis 5. Ich lese es, diesen Abschnitt aus der Luther 2017. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all meinen Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinen Mund führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das ganze Leben Jesu war ein klares Bekenntnis zu seinem Vater. Du, Jahwe, bist der Herr. Du, Jahwe, bist mein Herr. Und wie zeigt sich dies in dem Leben Jesu? Er bezeugte immer wieder, dass er nur das tat, was ihm der Vater auftrug. Und dass er nur das sagte, was ihm der Vater gesagt hat oder ihm vorgegeben hat. Und es kommt die Frage auf, hatte Jesus nicht in sich selbst die Weisheit und Macht? Konnte er nicht aus sich selbst reden, aus sich selbst handeln? Doch. Aber sein höchstes Ziel, sein größter Wunsch, seine größte Freude war es, seinen Vater zu verherrlichen. Das war für ihn das größte Glück, das höchste Gut, das Beste, was man tun kann. Es war nicht so, naja, ich muss einfach alles das tun, was mein Herr mir sagt. Es war nicht dieses Verhältnis wie ein Sklave, wie ein Knecht, wie ein Arbeitnehmer, der ja einfach das machen muss, was ihm aufgetragen wird, sondern es war seine größte Freude. Warum? Weil Gott sein größtes Gut war. Sein höchstes Ziel, sein größter Wunsch, seine größte Freude war es, seinen Vater zu verherrlichen. Es war für ihn das größte Glück, das höchste Gut, das Beste, was man tun kann. Was sagt Jesus, als der reiche Jüngling zu ihm kommt und ihn mit guter Meister anspricht? Wir lesen es in Lukas 18, in den Versen 18 bis 19. Da heißt es, das fragt ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser, wie wir es gesungen haben. Darauf weist Jesus diesen Mann hier hin. War Jesus denn nicht gut? Ich habe mir diese Frage immer wieder gestellt, wenn ich diese Stelle gelesen habe. Doch. Aber sein Blick war auf seinen Vater gerichtet. Bei ihm allein sah er das vollkommen Gute. Dieser Oberste, er suchte bei einem guten Lehrer eine Antwort. Bei einem Rabbi. Und Jesus weist ihn auf Gott hin. Er sagt, wenn du eine Antwort auf deine Frage haben willst, dann wirst du sie nicht von dem besten Lehrer dieser Welt bekommen, sondern du wirst sie bei Gott bekommen. Ihr Lieben, wenn schon Jesus, der ein perfektes Leben führte, nicht das Gute bei sich selbst sah, sondern allein bei seinem Vater, wie viel mehr haben wir Grund, von uns weg auf Christus zu schauen? Wenn wir das Gute bei uns oder anderen Menschen suchen, werden wir aus der Spirale der Unzufriedenheit und Enttäuschung nicht rauskommen. Wir brauchen solche Bekenntnisse, wie wir hier in Vers 2 finden. Und warum? Weil wir damit unser Herz auf Gott ausrichten, unsere selbstsüchtigen Gedanken gefangen nehmen und den Teufel in die Flucht treiben. Lasst uns das so machen wie David, wie Christus selbst. Lasst uns zur Gewohnheit werden, solche Bekenntnisse zu beten. Herr Jesus, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Das bedeutet nicht, dass dieses Gut oder dieses Glück nur beim Bibellesen, Beten und im Gottesdienst zu finden ist. Mit Sicherheit dort in besonderer Weise. Aber wenn du in den Urlaub fahren kannst, ein leckeres Essen zu dir nimmst, eine gute Arbeit, ein Haus oder ein Auto hast, kannst du dabei glücklich sein, wenn du Gott dafür die Ehre gibst. Wenn du mit Staunen erkennst, wie sehr seine Güte dich umgibt, wenn du es aber als deine Errungenschaft verstehst, wird es dich nicht nachhaltig glücklich machen können. Im Vers 3 finden wir wieder ein herrliches Bekenntnis unseres Herrn. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Als die Engel den Hirten erschienen, sangen sie: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und in Johannes 6, 37 bestätigt Jesus: Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nimmer hinausstoßen. Dieses herrliche Bekenntnis besagt, dass Jesus Wohlgefallen an dir hat, wenn dich der Vater gezogen und du mit deiner Sündenlast zu Jesus gekommen bist. Gott Vater hat dich Jesus gegeben, damit er, Christus, dich reinigt und du durch seine Rechtfertigung zu den Heiligen zählst. Ja, sogar zu den Herrlichen. Du bist in den Stand der Könige und Priester erhoben. Das ist so unbegreiflich für mich, dass wir von einem Bettler, von einem elenden Sünder zu Königen und zu Priestern gemacht sind. Warum? Weil Jesus an uns Wohlgefallen gefunden hat. 1. Petrus 2, 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ich frage dich, lebst du in diesem Bewusstsein, dass Jesus sein Wohlgefallen an dir hat? Vielleicht zweifelst du. Dann liest den Psalm 16. Hier bezeugt Jesus, er hat Wohlgefallen an dir. Danke, Christus, dass er dich in den Stand der Heiligen und Herrlichen gehoben hat. Und lebe würdig dieser Berufung. Lebe nicht länger wie ein Sünder, sondern lebe wie ein königlicher Priester, der seinem Herrn dient. Auch der Vers 4 beinhaltet ein Bekenntnis. Hier ist es aber ein Bekenntnis, das sich gegen die richtet, die anderen Götzen nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Jesus distanziert sich klar von allen, die anderen Göttern nachlaufen. Er nimmt nicht teil an den Gemeinschaften, an denen sie ihrem Götzendienst frönen. Er geht sogar so weit, dass er ihren Namen noch nicht einmal als erwähnenswert oder beachtenswert sieht. Wisst ihr, jeder Götzendienst ist Rebellion gegen den einzig wahren, lebendigen Gott. Und Götzendienst ist alles das, was Menschen mehr lieben als Gott, mehr vertrauen als Gott, mehr begehren als Gott. Der Psalmist weist auf die Folgen des Götzendienstes hin. Es ist ein Leben mit viel Schmerzen. Und an dieser Stelle möchte ich Matthew Henry zitieren. Er fasst es so zusammen, ich musste wirklich diesen Satz einige Mal lesen, weil er so genial ist. Diejenigen, welche die Götter vermehren, vermehren ihre eigene Nöte. Denn wer einen Gott für zu wenig achtet, wird an zweien zu viel finden und doch an Hunderten nicht genug. Diejenigen, welche die Götter vermehren, vermehren ihre eigenen Nöte. Denn wer einen Gott für zu wenig achtet, wird an zweien zu viel finden und doch an Hunderten nicht genug. Paulus schreibt den Korinthern in 1. Korinther 10, Vers 21 bis 22, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen Gäste sein. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Wir sind umgeben von Menschen, die anderen Göttern nachlaufen. Die Frage ist, lassen wir uns von ihren Göttern begeistern? Als Kinder Gottes können wir uns zwar der Bewahrung unseres Herzens sicher sein, aber eines wird nicht ausbleiben, wenn wir uns begeistern lassen von diesen Götzen, nämlich die Schmerzen der Götzendiener auch zu erfahren. Sie werden uns treffen, wenn wir uns nicht entschieden davon abwenden. Und hier muss ich eben auch besonders an dieses ganze Fangetue denken. Wie man Menschen verehrt, ja quasi fast anbetet. Wie man ständig von ihnen redet und spricht und begeistert von ihnen ist. Ihr Lieben, es ist Götzendienst. Und es ist, wir tun gut daran, uns davon zu distanzieren. Spurgeon schreibt dazu, es tut nicht gut, an des Teufels Tisch zu essen, mag der Löffel noch so lang sein. Lassen wir Gift auf unsere Lippen kommen, so kann es bald ins Innere dringen. Es ist ratsam, unseren Mund von dem zu bewahren, was unsere Herzen nicht dulden wollen. Das Gegenteil der Schmerzen, die der Götzendienst mit sich bringt, findet sich jetzt im nächsten Vers, im Vers 5. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los oder auch Erbe in deinen Händen. Als Jesus in der Wüste versucht wurde, bot der Teufel ihm alle Reichtümer dieser Welt an. Mit nur einer Bedingung, dass Jesus vor ihm niederfallen sollte und ihn anbeten. Nun, ich glaube, kein Mensch danach hat so ein Angebot mal bekommen. Die Reichtümer der ganzen Welt. Nur einmal niederfallen und anbeten. Moment mal, nur? Eben nicht nur. Jesus ließ sich davon eben nicht beeindrucken. Er schaute auf seinen Vater und sah in ihm das höchste Gut. Er sah, dass er in Gott etwas hatte, was mit keinem Reichtum dieser Welt zu bezahlen ist. Er sah in Gott etwas, was diesen Reichtum dieser Welt, Macht, Ehre und alles, was es geben kann, bei weitem übertrifft. Nämlich die ewige Liebe seines Vaters und ein ewiges Erbe, das bei Gott sicher aufbewahrt ist. Immer dann, wenn uns die Reichtümer dieser Welt locken, dürfen wir uns vor Augen führen. Sie können die ewige Liebe unseres Herrn niemals ersetzen. Und sie sind vergänglich. Nur das bei Gott gesicherte Erbe ist ewig, wird nie verblassen und wird uns auch nie überwerden. Ich komme zum dritten Punkt. Der gegenwärtige Friede des Glaubens. Vers 6 bis 7. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Jesu Leben hier auf der Erde war von Leid und Anfeindungen gezeichnet. Er besaß kein Haus, keinen irdischen Besitz. Und doch spricht er hier davon, dass für ihn die Messschnüre auf liebliches Land gefallen sind und er an Gefallen an seinem Erbe hat. Wie können wir das verstehen? Als Pilatus einmal Jesus fragte, ob er ein König sei, antwortete Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus nahm das Leid, die Armut, die Verachtung, ja sogar den Tod gerne in Kauf für das, was sein Vater ihm als Erbe zugedacht hatte. Und was ist sein Erbe? Seine Braut, die Gemeinde, an die er wohlgefallen hat. Der Prophet Jesaja beschreibt das sehr tief und treffend. Wir kennen das Kapitel gut. Es ist das Kapitel 53 und die Verse 10 bis 12. Aber der Herr, Jahwe, wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben. Seine Gemeinde. Und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch sein Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen, der Gemeinde, Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht gehst du gerade auch durch ein Schattental. Das Leben hat für dich gerade so wenig Schönes zu bieten. Dafür jede Menge Herausforderungen, Probleme, Krankheit, Anfechtungen. Richte den Blick wie Jesus selbst auf das himmlische Erbe, das in sicheren Händen ist. Du darfst diesen Frieden des Glaubens haben, den auch dein Herr hatte, wenn du dir vor Augen führst, dass du nicht in deiner Kraft vollendet wirst, sondern die Kraft deines Gottes dich durchbringt. Er legt das Maß deines Leidens fest und er weiß genau, wozu es gut ist. Oft wissen wir es selbst nicht. Wozu soll das gut sein? Wir dürfen zur Ruhe kommen, indem wir wissen dürfen, Gott weiß, wozu es gut ist. Es gilt, ihm zu vertrauen. Und in Vers 7 folgt nun ein Lobpreis unseres Herrn. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Jesus wurde oft herausgefordert und versucht. Die Pharisäer lauerten ihm ständig auf, um ihn zu Fall zu bringen. Jedes Wort, das er sprach, wurde gründlich analysiert und gewogen. Aber die Feinde Gottes konnten nichts an Jesu Worte oder an sein Handeln finden, worin sie ihm auch nur eine Sünde hätten nachweisen können. Woran lag das begründet? Dieser Vers gibt uns die Antwort. Jesus hatte seinen Vater als Berater. Er sagte und tat nichts ohne seinen Rat. Und wir haben bestimmt schon öfter mal die Evangelien gelesen. Und dabei ist uns vielleicht aufgefallen, dass Jesus viele Nächte auf den Hügel alleine mit seinem Vater verbracht hat. Dort hat er sich den Rat von seinem Vater geholt. Dort hat er im Gebet sein Herz vor ihm ausgeschüttet. Dort bekam er neue Anweisungen. Dort ging er in sich und richtete sich auf seinen Auftrag aus, den Willen seines Vaters auszuführen. Es ist die Zeit der Gemeinschaft mit unserem Herrn, die wir ja nicht weniger benötigen als unser Herr selbst, oder? Wenn Christus es brauchte, wie viel mehr wir? Dass wir uns von unserem Herrn ständig beraten lassen, unterweisen lassen. Wenn wir uns durch das Lesen seines Wortes ausrichten lassen, werden wir selbst bald merken, wie Gottes Weisheit uns erfüllt. Unser Gewissen wird dadurch geprägt und überführt uns, wenn wir sündigen oder im Begriff sind zu sündigen. Weil diese Zeit der Stille mit unserem Herrn so wertvoll ist, ist sie aber auch sehr angefochten. Lasst uns hier nicht nachlässig werden. Wir brauchen diesen Rat unseres Herrn, um bestehen zu können gegen die Anläufe des Teufels. Ich komme zum letzten Punkt. Die frohe Zuversicht für die Zukunft. Verse 8 bis 11. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen und wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Lasst uns einmal die Blicke auf Gethsemane richten. Dort ringt Jesus allein im Gebet. Von seinen Jüngern verlassen. In starken Anfechtungen. So stark, dass sein Schweiß wie Blutstropfen sind. Die Frage, die ihn beschäftigt, ist: Gibt es nicht einen anderen Weg, als diesen qualvollen nach Golgatha zu gehen? Doch stets endet sein Gebet mit der Bitte: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und bevor Jesus ins Wanken gerät, kommt ein Engel und stärkt ihn. Durch die Begebenheit mit Petrus auf dem Wasser sehen wir, dass unser Herr mit uns ebenso verfährt. Petrus' Blicke sind fest auf den Herrn gerichtet. Wie es hier heißt, ich habe den Herrn stets vor Augen. Und das lässt ihn übernatürliche Dinge erleben. Er geht auf dem Wasser, auf den Befehl des Herrn hin. Aber als er seinen Blick abwendet auf die stürmische See, beginnt er zu sinken. Aber im nächsten Moment ist der Herr bei ihm. Der Herr ist zu meiner Rechten, ich werde nicht wanken. Im nächsten Moment greift ihn der Herr, er lässt ihn nicht sinken. Paulus schreibt den Korinthern in 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wenn wir, wie Jesus, empfinden und wünschen, dass der eine oder der andere Kelch doch an uns vorübergehen möge, lasst uns unseren Blick fest auf Gott gerichtet haben. Er kennt unsere Grenzen besser, als wir sie kennen. Er kennt unseren Weg, den wir nicht kennen. Er wird nicht zulassen, dass wir wanken, fallen und liegen bleiben. Gott Vater hat es uns an Christus bewiesen und in gleicher Weise handelt Christus an uns. Er hat es fest zugesagt. Lasst unser Gebet daher von dem Gebet Jesu bestimmt sein. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Diese Gewissheit ließ Jesus freudig in die Zukunft schauen. Er wusste, dass er sterben würde, aber er wusste auch, dass sein Vater selbst im Tod seine Hand über ihn halten würde. Mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Sein Fleisch würde in Sicherheit ruhen, in der Sicherheit, dass er nicht dem Totenreich überlassen wird, dass er nicht im Tode bleiben wird. Jesus hatte diese freudige Gewissheit, dass sein Vater ihn auferwecken würde. Er würde ihm nicht dem Totenreich überlassen. Und diese Auferstehung würde die Macht des Todes für immer brechen. Und Paulus schreibt die Auswirkungen dieser Auferstehung unseres Herrn im 1. Korinther 15, 20 bis 24. Und das ist wichtig für uns, weil es diese Freude an die Zukunft sichert. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden, ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören bei seiner Ankunft. Und aus dieser Perspektive jubelt unser Herr in Vers 11, du weisest mir den Weg des Lebens. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Segensgaben in deiner Rechten ewiglich. Das ist die Aussicht, die auch wir haben, wenn wir in Christus geborgen sind, in ihm vollendet, wenn er unser höchstes Gut ist. Auch wir werden nach dem Ableben nicht dem Totenreich überlassen werden, sondern bei der letzten Posaune auferstehen. Dann dürfen wir schauen, was wir geglaubt haben. Da dürfen wir diese Freuden in Fülle und Segensgaben in der Rechten unseres Herrn ewiglich erleben. Ist das nicht herrlich? Gepriesen sei der Herr. Amen.